Domradio Podcast. Hören und sehen Sie Domradio wo und wann Sie wollen. Mit den Domradio Podcasts können Sie sich Ihr Programm selber zusammenstellen. Einfach im Internet unter domradio.de auf unser Podcast-Angebot klicken und die Lieblingssendung abonnieren. Domradio. Wo und wann Sie wollen.
Heike Sikoni, schönen guten Tag. Ja, und in Domradio Reisen, da geht es heute so kurz vor dem Jahreswechsel um Rückblicke und um Ausblicke. Also wie waren die Reisen, die wir unternommen haben? Wie erinnern wir uns daran? Und was lohnt es sich im nächsten Jahr vielleicht zu besuchen? Und da haben wir unter anderem zwei Gäste eingeladen, die beide zufälligerweise etwas mit Sizilien zu tun haben. Das eine ist eine Reiseveranstalterin, die sich immer mehr auf Sizilien spezialisiert hat und im nächsten Jahr dort ganz besondere Reisen anbieten will. Und das andere, das ist der Autor Hans-Josef Orthal, der sich eine ganz besondere Art und Weise angeeignet hat, Erinnerungen an Reisen zu bewahren. Und in diesem Fall erzählt er uns gleich von Erinnerungen an Reisen nach Sizilien. Schön, dass Sie dabei sind. Domradio Reisen zum Ende des Jahres. Und am Ende des Jahres, da denkt man ja gerne zurück und überlegt, was war denn alles los in diesem Jahr und wo war ich überall? Denn oft ist es ja gerade der Urlaub, sind die Reisen die schönsten Wochen des Jahres. Deshalb bemühen wir uns ja auch, die Erinnerungen daran festzuhalten. Wir knipsen unendlich viele Fotos, kleben sie ins Album oder speichern sie auf der Festplatte. Seltener ist es da schon, sich Notizen zu machen über den Urlaub oder gar ein Urlaubstagebuch zu schreiben. Es gibt aber Menschen, die genau das sogar richtig von Berufswegen her machen, und das sind die Schriftsteller. Sie machen sich unterwegs Notizen, halten Eindrücke fest, denn vielleicht könnten die ja mal für einen Roman nützlich sein. Einer, der das ganz besonders akribisch betreibt, ist der Autor und Schriftsteller Hans-Josef Orthal, und der ist jetzt hier bei mir im Studio. Schön, dass Sie da sind.
Hallo.
Ja, Sie sind ja nicht nur jemand, der sich Notizen macht, sondern Sie machen das ganz, ganz regelmäßig jeden Tag. Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, das ist so, dass ich also immer Notizhefte ganz unterschiedlicher Formate dabei habe. Also es gibt so ganz kleine, die ich so in der Tasche habe. Und wenn ich mit ein bisschen Gepäck herumfahre, also mit einer Tasche, dann kommen auch größere Formate vor. Die größeren sind wichtig, weil ich oft bestimmte Themen habe, an denen ich dauernd arbeite oder die mich dauernd interessieren. Zum Beispiel, wenn ich in Gegenden komme, Regionen komme, erforsche ich oft, was man dort isst. Also die regionale Küche. Und wenn ich dann durch so eine Stadt streife, durch einen Ort komme, interessiere ich mich dafür, mache dann ein Foto der jeweiligen regionalen Sachen, die es so in Läden oder sonst wo zu kaufen gibt, und probiere das auch. Also jetzt nicht jetzt haufenweise, sondern probiere es, also koste es, kann man sagen. Und notiere das. Ich interessiere mich sehr für regionale Küchen. Und lauter solche Einzelthemen habe ich oft, und die werden dann wieder in besonderen Notizheften notiert.
Sammeln Sie denn auch Quittungen, Fahrkarten, Blätter, sowas alles, oder sind es wirklich nur Ihre eigenen Notizen?
Nein, das ist furchtbar. Ich habe mal eine Freundin, die hat mich mal auf einer Reise begleitet und hat gesagt, ich lasse schon gar nichts mehr fallen, weil du hebst es sofort auf. Also alles, was mir so an Zetteln in die Hand gerät und die Reise dokumentiert, hebe ich auf. Ich fand das auch früher immer so schön, weil natürlich zum Beispiel auf Quittungen in den Läden immer die Uhrzeit stand. Also ich wusste dann immer genau, wenn ich diese Quittung wieder irgendwo eingeklebt habe, 16.03 Uhr war ich dort und habe dann das gekauft, und dann war dieser Verkäufer und dieser Raum sah so und so aus. Das heißt, diese Materialien, die man mitnimmt, erinnern später nicht nur an diesen blöden Einkauf, also als Einkauf, sondern auch an den Raum und die Atmosphäre. Sie sind also potenzielle starke Erinnerungsträger, und deswegen hebe ich sie auf und verbinde sie dann mit Fotografien, die übrigens nie irgendeinen künstlerischen oder sonstigen ästhetischen Anspruch haben, sondern ich verstehe das Fotografieren als Notieren. Ne? Wie ich mit der Hand notiere, so fotografiere ich auch als Notierer. Also nehmen wir an, ich stehe vor irgendeinem historischen Gebäude und da hängt nun eine Plakette draußen, die die Geschichte dieses Gebäudes erklärt. Das würde jetzt schrecklich lang dauern, das abzuschreiben oder mir dazu Notizen zu machen. Das stünde ich da 10 Minuten. Ich fotografiere diese Plakette, ja, dann habe ich den Text.
Aber da kommt ja so unglaublich viel zusammen. Wie blicken Sie denn, wenn Sie nach irgendwas suchen oder so, noch durch, was Sie überhaupt suchen bei all dieser Flut?
Ich mache später also so Notizen dazu, welche besonderen Themen also jeweils immer von Bedeutung waren. Und so hat also jeder große Notatband am Ende eine Art Register, nicht, wo so zentrale Begriffe wie Essen oder Musik, ja, ich bin ja ein fanatischer Musikhörer und notiere eigentlich auch dann unendlich viel über Musik, die ich an den Orten höre oder CDs, auf die mich jemand hinweist und ich plötzlich in die Hand bekomme. Das heißt, das wird nach Stichworten oder Schlagworten später geordnet. Ganz perfekt kann ich das nicht tun, aber einigermaßen gut bekomme ich das hin, sodass ich das später auch wieder nach bestimmten Themen geordnet aufsuchen kann.
Sammeln Sie denn diese Reiseeindrücke vor allem, weil Sie Schriftsteller sind, oder liegt das einfach in Ihrer Natur, diese Sammelleidenschaft?
Na, das kommt aus meiner Biografie. Ich habe also als Kind lange Zeit große Probleme mit dem Sprechen gehabt und auch mit dem Schreiben und Lernen und habe dann, als ich das dann mal konnte, das wie ein Fest betrachtet, dass ich nun wirklich notieren kann und dass ich mir durch das Notieren Dinge merken kann, die ich mir vorher einfach nicht merken konnte, und das alles war weg, ja, also jeder Tag verschwand in irgendeinem Dunkel, und als ich dann schreiben und zeichnen und auch relativ früh auch fotografieren konnte, habe ich das als eine so wunderbare Sache empfunden, jeden Tag in Erinnerung zu behalten, dass ich das seit dieser Frühzeit eigentlich ganz pedantisch mache. Also inzwischen ist es so, dass ich das gar nicht merke mehr. Ich habe immer eine Kamera dabei und immer was zu notieren. Und ich trete nach draußen, die Sonne scheint, ich sehe irgendetwas, zack, habe ich das aufgenommen. Das ist gar nicht mehr von mir wegzudenken.
Sie sind ja auch Professor für kreatives Schreiben in Hildesheim. Bringen Sie das auch Ihren Studenten bei? Sammeln, archivieren?
Ja, genau. Also das ist eigentlich die Grundarbeit des Schreibens. Also wie lernt man notieren? Und wie lernt man auf Reisen notieren? Ich habe auch 2 kleine Lehrbücher darüber geschrieben, die im Duden Verlag erschienen sind, in einer von mir herausgegebenen Reihe, Kreatives Schreiben. Das eine heißt Schreiben dicht am Leben. Ja, das ist das, was ich dauernd tue, also notieren und skizzieren. Und der andere Band heißt Schreiben auf Reisen. Da werden lauter solche kleinen Methoden gezeigt, wie man auf Reisen sich den Dingen und natürlich vor allem den Menschen nähern kann. Und wie man das Auge schult, auch die Wahrnehmung schult, um möglichst exakt und so zu notieren, dass das später auch in der Erinnerung etwas abruft.
Also einmal, um Erinnerungen auch als handwerklich verfügbar zu machen, ja. Aber braucht man das auch, um so viele Eindrücke auch manchmal seelisch zu verarbeiten?
Ja, das ist eigentlich das Wichtigere noch. Also ich glaube, dass dieses Erinnern und dieses Notieren eine unglaubliche Erdung bewirkt, ja. Weil man sonst im Leben eigentlich nur immer vorangeht, immer nur nach vorne schaut und immer nur in die Zukunft hineinlebt. Und dadurch das Empfinden von Vergangenheit verliert, also dessen, was man erlebt hat, was es einem bedeutet hat, und auch diese Flüchtigkeit des Lebens einfach verliert. Ja, diese Zeit ist flüchtig, wenn ich sie nicht wieder heranhole. Und das Erinnern bewirkt, dass ich eben auch zum Teil das, was ich nur flüchtig erlebt habe, zu einem dauerhafteren Erlebnis mache. Ja, also weil ich es einfach nochmal in der Erinnerung durchlebe und dadurch viel intensivere Momente dieser Vergangenheit empfinde.
Und um Erinnerungen nicht nur von sich selber, sondern auch von anderen, geht es ja in Ihrem neuen Buch, Das Kind, das nicht fragte. Da geht es um einen Ethnologen, der in Sizilien unterwegs ist. Und über dieses Buch reden wir gleich weiter hier in Domradio Reisen. Hans-Josef Orthal ist bei uns zu Gast in Domradio Reisen, denn in dem neuen Roman Der Junge, der nicht fragte, da geht es um einen Berufsreisenden. Da fährt ein Ethnologe zwecks Forschung nach Sizilien in einen kleinen Ort im Süden der Insel. Der Ort ist fiktiv, aber es könnte so ein richtiger Sehnsuchtsort sein, voller Düfte, mit Hafen, mit Cafés und kleinen Gassen. Ist das jedenfalls ein Sehnsuchtsort für Sie?
Ja, also der Ort ist nicht ganz fiktiv, es ist sozusagen zusammengesetzt aus zwei realen sizilianischen Orten, aus dem kleinen Modica und aus Sciacca, das am Meer liegt. Und diese sizilianischen Orte, die sind sehr stark geprägt durch bestimmte eigene Kulturen, um sich gegeneinander zu behaupten. Also es ist wohl in der sizilianischen Geschichte so gewesen, dass jeder Ort so eine eigene Geschichte entwickelt hat, die seine Identität dann begründet und ihn von anderen abhebt. Sowieso spielt Geschichte in Sizilien eine ganz außerordentliche Rolle, weil es ja lange Zeit ein sehr armes Land, sehr, sehr armes Land war. Und von immer wieder trotzdem das Traumland war. Und das war vor allem das Traumland für die, die Sizilien umkreist haben oder die es dann besetzt haben. Und das geht mit Odysseus los. Also die Reise des Odysseus durchs Mittelmeer ist eigentlich vor allem eine Umkreisung Siziliens. Er landet immer wieder auf Sizilien und immer wieder heißt es, es ist eigentlich das Land des Sonnengottes, also das Land des Helios. Und es ist von einer so großen, wunderbaren Schönheit, dass ich da eigentlich fast bleiben möchte und gar nicht mehr weiter reisen möchte. Und diese Schönheit des Landes ist eben wesentlich eine Schönheit, die durch die agrarische Kultur dann geprägt wurde, durch das, was auch heute noch Sizilien ja eigentlich prägt. Also die großen Zitronen, Orangen, Haine, die riesigen Flächen von Oliven und der Wein. Und das hat diese Identität ausgemacht. Und in dieser Identität des gesamten sizilianischen Raumes hat dann jede kleine Stadt nochmal sozusagen ihre eigene Identität geschaffen. Also es gibt Orangenstädte, es gibt Schokoladenstädte, wo arabische Schokolade hergestellt wird. Also das ist ein Residuum der arabischen Besetzung Siziliens. Und so hat jeder Ort so in sich geschlossen eine Geschichte und eine Struktur. Und das habe ich mal während längerer Sizilienreisen mir sehr genau angeschaut und war ungeheuer begeistert. Übrigens auch eine starke unterschiedliche Musik. Also die Volksmusik, die Lieder sind in Sizilien noch sehr lebendig und aktuell.
Ist das auch ein Grund, diese Vielfalt für diesen Ethnologen, dass er eben nach Sizilien fährt und nicht wie viele Ethnologen, die fahren dann nach Burma und nach Bali und in den Benin, also in ganz ferne Länder und das ist ja eigentlich ein Land, das uns relativ nahe noch ist.
Ja, aber also Sizilien ist schon sehr fremd, also es ist etwas anderes als Italien, also es ist ein sehr geschlossener Raum, weil es ja diese größte Insel wirklich des Mittelmeers ist und die Sizilianer verstehen sich nicht als Italiener, nicht, sondern und es mit Recht, weil die Geschichte Siziliens eine ganz andere ist als die Geschichte Italiens. Die Geschichte Siziliens ist durch die Griechen und die Normannen und die Araber und geprägt und hatte nie diese Geschichte wie etwa Mailand oder Florenz oder gar Rom, die, alles andere Geschichten. Also Sizilien ist schon eine ganz starke Fremde und das merkt man auch, erstens durch den sizilianischen Dialekt, der für mich völlig unverständlich war, wo ich doch einigermaßen Italienisch spreche. Und zweitens merkt man es in der Musik. Die Musik hat eine außerordentliche Nähe zur griechischen Volksmusik. Und Sizilien hat dadurch auch etwas Dunkles, also etwas sehr in sich Zurückgezogenes. Und diese mafiösen Strukturen der letzten Jahrzehnte haben diese Dunkelheit und dieses Verschwiegene, ja, also alles Verschweigen und nur so unter einem Deckmantel sich verständigen, noch weiter kultiviert. Dadurch trifft man auf ungeheuer liebenswerte Menschen, die ganz offen sind und einen empfangen und wirklich, ich habe eine Hilfsbereitschaft wie noch nie in einem Land in Sizilien erlebt, also in Notsituationen. Und andererseits auch auf eine große Zurückhaltung in den entscheidenderen Fragen des Lebens. Und das hat mich sehr angezogen, dieses starke Zuwendung und einen Aufnehmen und auch Integrieren und gleichzeitig auch so eine gewisse, von Schweigen, das über den Geheimnissen sozusagen des Lebens liegt.
Und gerade dieses Schweigen will der Ethnologe Benjamin Merz in ihrem Buch ja überwinden, der möchte ja was rauskriegen über diese Sizilianer. Wie macht er das denn?
Ja, also das zentrale Stichwort in der Ethnologie heißt ja, das ist ein altes Stichwort schon, das kann man fast schon nicht mehr hören, aber es ist immer noch das Lebensgesetz, teilnehmende Beobachtung. Und teilnehmende Beobachtung meint ja, dass ich als Ethnologe nicht Tourist bleibe, also Fremder bleibe, sondern alles daran setze, mich in diese Lebensgemeinschaften der Fremden nicht nur einzufühlen, sondern an ihnen zu partizipieren. Also Ethnologen haben von daher immer so etwas die Vision oder die Utopie, vereinnahmt zu werden und endlich eingemeindet zu werden durch die Fremde. Ja, Und mein Ethnologe macht das auch so, wie Ethnologen das machen müssen, also indem er Fragen stellt und indem er sich den Menschen nähert und sehr genau versucht zu untersuchen, woher kommt das, wie reagieren sie, wie planen sie ihre Tage, woher kommt das, dass sie diese Tage so planen. Also was sind eigentlich die tiefen Schichten der Kultur, die sie mir nach außen hin zeigen, die ich aber nach innen hin vielleicht noch gar nicht verstehe.
Sie sprechen da ja auch von einem psychologischen Landvermesser, der man sein muss. Ja.
Ja.
Wenn ich jetzt als ganz normaler Mensch reise in so ein Land zum Beispiel wie Sizilien, wie komme ich den Menschen denn dann trotzdem nah? Kann ich mir was von einem Ethnologen abgucken?
Also ein ganz simpler Ratschlag wäre natürlich zunächst, nicht in ein Hotel zu gehen, sondern sich ein Quartier auszusuchen, das unter den Fremden selbst ist. Also eine Wohnung oder ein Zimmer bei den Einheimischen selber, sodass man erstmal ein Teil des eines Familienbetriebs wird. Man muss einfach versuchen, möglichst viel vom Ort mitzubekommen und möglichst viel von den Gesprächen mitzubekommen. Das ist in Italien ja gar nicht so schwer, weil es ja als in Deutschland so zentrale Orte der Mitteilung gibt. Also die Bar ist ja immer noch ein zentraler Ort der italienischen Mitteilung. Wenn man in eine Bar geht und sich mit den Männern und Frauen, die da sprechen, unterhält, ist man sofort in der Ortsgeschichte drin. Und dann, wenn man, zweiter Tipp, immer wieder hingehen. Also wenn man eine Woche irgendwo ist, immer, man schaut zunächst mal, welche Bar einem am besten gefällt und dann immer wieder in dieselbe. Und man wird sich wundern, dass man am dritten Tag schon behandelt wird, als sei man 3 Jahre da. Ja, dann kommt einem schon jemand entgegen, der hat sich gemerkt, was man bestellt. Ja, dann immer dasselbe bestellen, nicht jeden Tag was anderes zu kommen.
In Ihrem Buch ist es ja auch so, dass der Ethnologe gerade in Sizilien eine große Veränderung durchmacht. Mhm. Meinen Sie, das kann jedem passieren in Sizilien? Vielleicht?
Also die Veränderung liegt natürlich auch darin begründet, dass er sich wirklich Zeit lässt. Der hat ja immens Zeit. Der denkt am Anfang, schafft es in einem halben Jahr, diesen Ort zu erforschen und plötzlich merkt er, um Gottes Willen, ich führe hier hunderte von Gesprächen. Und zweitens ist es hier eigentlich sehr schön. Also was treibt mich jetzt zurück nach Hause, um Vorlesungen zu halten? Ich bleibe jetzt hier und lasse mich einmal auf diese Menschen ein. Und ich meine natürlich, ich habe in Italien ja unglaublich viele Deutsche kennengelernt, die das gemacht haben. Die beneide ich eigentlich. Also die eigentlich zufällig nach Italien gekommen sind und dann plötzlich 20 Jahre geblieben sind oder noch länger und jetzt immer weiter dort unten bleiben. Das kann ich sehr, sehr gut verstehen.
Hans-Josef Ortal, vielen Dank, dass Sie uns von Ihren Erlebnissen erzählt haben. Wer die Erlebnisse des psychologischen Landvermessers nachlesen möchte, Das Kind, das nicht fragte, heißt das neue Buch von Hans-Josef Ortal, erschienen bei Luchterhand und es kostet 21,99 €. Vielen Dank. In Domradio Reisen sind wir jetzt unterwegs in der Provence, weil die Region im nächsten Jahr europäische Kulturhauptstadt wird und wer ein anderes Land kennenlernen will, der sollte sich auch dessen Geschmack auf der Zunge zergehen lassen. Die Kräuter, die Raffinesse, wie Zutaten kombiniert werden, die Art und Weise, mit den Produkten des Landes umzugehen. Vor allem in Frankreich gehört die Küche ja unbedingt auch zum Kulturprogramm dazu. Am besten, man bindet sich gleich selbst die Küchenschürze um und macht einen Kochkurs, so wie Hilde Regeneter im Süden Frankreichs in einer provenzalischen Kochschule.
People come from all over the world to learn to cook in France.
Leute aus der ganzen Welt kommen nach Frankreich, um hier zu kochen. Frankreich ist das Zentrum der internationalen Küche.
France is the heart of cooking.
The fresh ingredients.
Die frischen Zutaten aus dem Garten, aus dem Meer. Es ist einfach gut.
The ingredients are so good.
And the cooking techniques.
Und die Kochtechniken. Wir waren 5 Tage lang hier. Das ist unsere 5. Kochstunde.
This is our 5th lesson.
Um kochen zu lernen wie Gott in Frankreich. Dafür sind Brian und Jane extra aus Kalifornien in die Provence gereist, in den kleinen Ort Cavaillon im Luberon. Denn hier unterrichtet der renommierte Küchenchef Patrick Payet höchstpersönlich in seiner Kochschule Famous Provence.
Heute Abend kochen wir eine Bouillabaisse und zwar mit Seeteufeln. Jetzt sind wir gerade dabei, die Brühe zu machen aus Fischköpfen und Zwiebeln, Sternanis und Fenchel. Bouillabaisse ist typisch für Marseille, für die Provence, für die Gegend hier.
Bouillabaisse, also die Spezialität der provenzalischen Küche. In Patricks Küche haben sich die Kochschüler um ihren Maître gruppiert. 3 Damen aus Chile und die beiden Kalifornier. Alle haben sie eine weiße Schürze umgebunden. Aufmerksam verfolgen sie jeden Handgriff.
Was so aufregend war, er hat angefangen mit den Zwiebeln, dem Fenchel, den Knoblauchknollen. Alles zusammen hat er gesalzen und 5 Minuten lang gekocht. Dann hat er die Fischköpfe, die Fischschwänze und die anderen Fischteile dazugetan. Nachdem das wiederum eine ganze Weile gekocht hatte, hat er nach und nach den Anis hinzugefügt, den frischen Thymian. Schließlich hat er Wasser dazu gegossen und die Tomaten hinzugefügt und Tomatenmark.
Die Tomaten, erklärt Patrick, werden mitgekocht, damit sie ihre Säure verlieren und den Fond schon beim Kochen färben. Noch Thymian und ein Lorbeerblatt aus dem eigenen Garten dazu und weiter geht's.
Pendant ce temps-là, nous allons faire.
Während der Fond köchelt, machen wir eine Tarte Fine. Dazu brauchen wir einen Teig aus Mehl, Butter und Parmesan. Also machen wir im Grunde eine Tortilla aus Parmesan. Dazu werden wir ein kaltes Gemüse allerlei servieren. Aus Tomaten, Gurken und Paprika. Nathalie zeigt euch, wie es geht, okay?
Nathalie va vous faire la démonstration.
Wir schneiden das Gemüse in kleine Würfel und legen es auf einen Teller mit Olivenöl und Zitronensaft.
Ich habe mir 2 zusätzliche Köche geholt, weil wir so viele sind. Jean-Pierre hilft mir von Zeit zu Zeit. Er hat ein Sterne-Restaurant. Und Nathalie hat 10 Jahre lang mit mir gekocht, als ich ein Restaurant in Gou hatte.
Schneidet das Gemüse in kleine Würfel. Erstmal die Tomaten, dann die Paprika und dann die Gurken. Schön klein schneiden. Das sind natürlich alles regionale Gemüsesorten. Und die Teilnehmer haben sie selbst heute Morgen auf dem Markt gekauft.
Und so schnipseln und schneiden die Kochlehrlinge, probieren und lassen sich beraten. Von Patrick, der ursprünglich aus Paris stammt. Jahrzehntelang war er dann als Küchenchef auf der ganzen Welt unterwegs. Viel in den USA, aber auch auf den Bahamas und diversen Pazifikinseln. Und überall hat er auch Kochkurse gegeben und reichlich Erfahrungen gesammelt, die er heute in der eigenen Kochschule weitergibt.
Indem die Leute mit mir in der Küche arbeiten, lernen sie. Sie machen eine Woche lang einen Kochkurs, der immerhin 3 Stunden pro Tag läuft. Das bedeutet, sie haben 15 Stunden Kochunterricht in der Woche. Das ist schon enorm viel. Sie lernen die Grundlagen über Fleisch und Fisch, verschiedene Beilagen. Sie können tauschen und mischen und haben am Ende ein richtiges Stück Küchenkultur.
Um sich dieses Stück Küchenkultur für immer zu sichern, legt Brian zwischendurch immer wieder das Gemüsemesser aus der Hand und greift zum Kugelschreiber.
Ich versuche, mich an die Anweisungen zu erinnern und mache mir Notizen, damit ich das später zu Hause auch selbst hinkriege. Es wird ein bisschen schwierig sein, weil die Zutaten in den Staaten nicht so gut sind und manchmal auch anders. Patrick hat uns auf jeden Fall beigebracht, abzuschätzen und nach Geschmack zu kochen.
Geschmack ist das A und O, auch wenn es als nächstes um eine weitere provenzalische Spezialität geht.
Wir bereiten jetzt Aioli zu, die Soße, die wir dann auf Brotcroutons zur Suppe servieren. Wir machen es aus gutem Olivenöl, Knoblauch natürlich und einem Eigelb. Es wird geschlagen und dann zu einer Art Mayonnaise, die nach Knoblauch schmeckt. Nein, Aioli, das ist wirklich unseres. Das ist hier nicht entdeckt worden, nein, das ist hier kreiert worden. Aioli ist provençalisch.
Überaus provençalisch ist übrigens auch der Blick aus dem großen Küchenfenster.
Wir haben eine wundervolle Aussicht auf Avignon und den Mont Ventoux. Der ist da drüben. Morgens kann man oft sogar das Gipfelkreuz sehen, dazu ist es heute zu neblig für. Also, der ganze Luberon plus Mont Ventoux.
Das Ganze sieht aus wie ein Gemälde von Paul Cézanne und beflügelt beim Kochen, beim Braten und Brutscheln, beim Dünsten und Dämpfen, beim Blanchieren und Pochieren. Natürlich hat Patrick auch Spezialtipps auf Lager, wie zum Beispiel den, dass man in der Knoblauchzehe den Keim entfernen muss, damit sie bekömmlicher wird.
Bueno, muy bueno.
Irgendwann ist alles soweit und Patrick fasst noch einmal das komplette Menü des Abends zusammen.
Heute Abend haben wir als Entree eine Tarte Fine aus Parmesanteig mit Thymian, mit einem Salat aus Tomaten, Gurken und Paprika in Zitronensaft mariniert. Dann als Hauptgericht haben wir die Bouillabaisse mit kleinen Kartoffelchen und fürs Dessert haben wir einen Kuchen aus Blätterteig gemacht mit einer Creme und Konfitüre.
Na, dann mal los.
Der Moment ist da. Jetzt wird gegessen. Sucht euch einen Platz. Wollt ihr Rotwein oder Rosé?
Vor sich kühlen Rosé im Glas sitzen die Kocheleven jetzt rund um den schweren Holztisch, tauchen die Löffel in die Bouillabaisse und schon bald breitet sich zufriedenes Strahlen aus auf den Gesichtern. Und allen ist völlig klar, wir kochen, um zu essen. Und dieses Essen hier, das schmeckt wirklich wahnsinnig gut.
Very nice.
Super. How do you say in German?
Sehr gut.
Sehr, sehr lecker.
Ja, weil Liebe bekanntlich durch den Magen geht. Wer sich einmal mit Patrick so durch die Rezepte gekocht hat und gegessen hat, der wird wohl unweigerlich in die Provence sich verlieben. Ja, so ist es jedenfalls meiner Kollegin Hilde Reginita ergangen. Die war in der Kochschule in Cavaillon in Luberon, südöstlich von Avignon und hat da mitgekocht. Fest steht jedenfalls, Kochen ist ein sinnliches Erleben, das Erinnerung an den Urlaub lebendig hält. Ein anderes Erleben ist die Musik und über einen Ort, der sich der Musik verschrieben hat, reden wir gleich in Domradio Reisen. In Domradio Reisen gucken wir ja heute so kurz vor dem Jahreswechsel zurück auf die Reisen, die wir mit Ihnen in diesem Jahr schon unternommen haben. Und da bleiben oft besonders die in Erinnerung, die mit einem besonders sinnlichen Erlebnis verbunden sind. Das kann Kochen und Essen sein, aber eben auch die Musik. Und da gibt es im Vogtland, der Region, wo Thüringen, Sachsen, Bayern und Böhmen aneinanderstoßen, einen Ort, der sich der Musik geradezu verschrieben hat. Es ist der Musikwinkel, wo sich ein ganzes Orchester ausrüsten könnte. Regine Heim nimmt uns mit.
Vor 350 Jahren kamen die Instrumentenbauer aus dem benachbarten Böhmen. Nach dem 30-jährigen Krieg musste man dort, um weiterhin als Meister zu arbeiten, katholisch werden. Wer das nicht wollte, wanderte aus nach Markneukirchen und Klingenthal.
Man hatte hier eine Art Heimindustrie. Die Geigenbauer und auch alle anderen Gewerke, die ja schon um 1800 hier ansässig waren, also man hat ja schon damals alles an Orchesterinstrumenten hier hergestellt, die haben also zu Hause in der Werkstatt gearbeitet für den Verleger, für den Händler, kamen sich zwar vor wie unabhängige Meister, waren sie aber in Wirklichkeit nicht. Sie waren eigentlich direkt abhängig vom Händler, der dann die Instrumente weiterverkauft hat.
Und diese wurden steinreich, nicht die Instrumentenbauer. Man erzählt von etlichen Millionären um 1900. Rund um den großen Marktplatz von Markneukirchen stehen hochherrschaftliche Villen, die man eher in Leipzig oder Dresden erwartet als in so einem Nest im Wald. Doch das Umland war eher von Wald und einfacher Landwirtschaft geprägt und gar nicht so reich. Karge Felder, in den Dörfern hatte man ein paar Viecher im Stall, aber daneben eben auch eine kleine Instrumentenwerkstatt. In Landwüst, dicht bei Markneukirchen, wurde die Scheune des letzten Geigenbauers des Ortes zur sogenannten Rumpelkammer. Große alte Holztische, drumherum Stühle und bequeme Sofas von Uroma.
Die Rumpelkammer ist ein ganz kleiner Bestandteil unseres Museums. Es ist eine kleine Spielstätte mit ca. 25 Plätzen. Wir versuchen da so ein bisschen Hausmusik zu etablieren.
Es gibt Kaffee, selbstgebackenen Kuchen und handgemachte Musik, der wir in dieser anheimelnden Atmosphäre gerne lauschen. Etliche historische Fachwerkbauernhäuser bilden dieses Freilandmuseum Landwüst und alle komplett eingerichtet, als wäre der Bauer gerade mal aufs Feld gegangen. Im Stall rüffeln die Schweine.
Also das Besondere an diesen Häusern hier ist, dieses Umgebindehaus hat einen sehr schönen Giebel vorne von der Vorderseite, wenn Sie sich den anschauen, Umgebinde um Schrot nennt man diese Häuser. Diese Häuser sind verbreitet in böhmischen Trümen, in der Tschechei, ne, stehen sie viel noch. Dann gibt es unten einen denkmalgeschützten Ort in Rauen. Da stehen sehr viele solche Häuser mit diesen schönen Egerländer Giebel.
Aus dem Musikwinkel gingen die Instrumente in die ganze Welt. Und immer noch kann sich in Markneukirchen ein ganzes Orchester ausrüsten.
Viele sehr gute Musiker aus der ganzen Welt kommen ins Vogtland und holen sich hier die Instrumente, oft persönlich, von dem Meister auf sich selbst zugeschnitten oder angefertigt.
Das Musikinstrumentenmuseum in einem Barockschloss ist kein besseres Heimatmuseum und wurde schon 1883 von einem Gewerbelehrer gegründet.
Er hatte die Vision, dass man hier Instrumente sehen sollte aus der ganzen Welt, damit die Instrumentenmacher hier vor Ort etwas ihren Horizont erweitern können, über den Tellerrand hinausschauen, einfach Anregungen bekommen, auch von anderen Kulturen.
Das ist ein Didgeridoo, von australischen Ureinwohnern aus einer Bambusstange gefertigt. Es gibt wohl kaum ein Instrument, das nicht im Museum zu sehen ist. Auch ganz alte, wie die mittelalterliche Drehleier. Vieles wird vorgeführt. Der zweite wichtige Ort des Musikwinkels ist Klingenthal. Das hatte sich spezialisiert auf Akkordeon und Mundharmonika. Carsten Meinl.
Klingenthal war neben Trossingen das Zentrum des weltweiten Mundharmonika-Baus. Und es gab über 120 Firmen hier in Klingenthal, die Mundharmonikas hergestellt haben. Überlebt hat eben nur C.A. Seidel Söhne und das jetzt 160 Jahre.
Als Hosentascheninstrument wanderte die Mundharmonika mit der Wandervogelbewegung durch die Lande und zog auch in den Krieg.
Schon im Ersten Weltkrieg war das ein Instrument für die Soldaten, die sich da gegenseitig Mut auch gemacht haben oder ihren Sorgen weggespielt haben. Das war die hohe Zeit von 20er Jahren bis 40er, 50er Jahre, dann nach dem Krieg auch noch ein bisschen, aber dann hat es langsam nachgelassen.
Seit einigen Jahren knüpft ein Festival an die Mundharmonika-Tradition an, in Klingenthal immer am dritten Wochenende im September. Es kommen Musiker fast aus der ganzen Welt, spielen in Workshops, geben Konzerte, eine für mich jedenfalls bisher noch nicht gehörte Vielfalt.
Das Ziel ist ja, den Einsatz der Mundharmonika in den verschiedenen Musikstilen zu repräsentieren. Deswegen gibt es eben Gala-Konzerte und es gibt eben so gemütliche Abende oder die Live-Nacht, die Hauptveranstaltung am Samstagabend. Also das ist so eine Art Honky-Tonk, wie man das in Großstädten kennt, wo man von Kneipe zu Kneipe pilgert. Aber hier ist das besondere Merkmal, dass eben in jeder Gaststätte Mundharmonika, Live-Musik da ist. Rockmusik, Blues, Jazz, Schlager, Folkmusik.
Auch die Besucher kommen mit Mundharmonika. Auf der offenen Bühne musiziert jeder, der möchte und kann. Auch im Bus, der zur Live-Nacht die einzelnen Gasthöfe abklappert. Viele schöne Wanderwege ziehen sich kreuz und quer durch die tiefen, dunklen Wälder des oberen Vogtlandes. Im Winter sind sie ein Paradies für Langläufer. Die böhmischen Orte direkt an der Grenze sind nicht besonders einladend, doch ein Besuch in der restaurierten spätmittelalterlichen Handelsstadt Eger lohnt sich. Mit der Vogtlandbahn ist man in wenigen Minuten dort.
Also vielleicht schon ein Reiseziel, das Sie für den nächsten September immer am dritten Wochenende im September in Ihren Reisekalender eintragen können. Musikwinkel im Vogtland, weil da findet das internationale Mundharmonika-Festival statt. Und hier in Domradio Reisen geht es jetzt erstmal um ganz andere Musik. Wir haben ja heute schon Stationen gemacht in Sizilien und dorthin führt uns der Weg auch gleich noch einmal. Und deshalb stellt uns Daniel Hauser jetzt erstmal Musik aus Sizilien vor.
Domradio Sehnsucht. Musik aus fernen Ländern.
Aus der kleinen Hafenstadt Licata kommt die Stimme Siziliens, Rosa Balistreri. Ihre Heimat Sizilien hat sie zu Kindheitszeiten ausführlichst kennengelernt, denn ihr Vater war mit ihr als fahrender Händler unterwegs. Viel Geld hatten die Balistreris nicht zur Verfügung. Rosa musste putzen gehen, um ihre Familie finanziell durchzubringen. Lesen und Schreiben hatte sie nicht gelernt. Mit Mitte 20 brach sie aus den gewohnten Verhältnissen aus und reiste nach Florenz. Dort fand sie Zugang zu ebenfalls migrierten Künstlern aus Sizilien und versuchte ihr Glück als Sängerin. Zuerst mit traditionellen Volksliedern, dann mit eigens für sie komponierten Titeln und schließlich sogar mit selbstgeschriebenem Material, bei dem sie sich an der Gitarre begleitet hat. Ihre auf Sizilianisch gesungenen Lieder verbreiteten sich durch diverse Musikwettbewerbe und ihre eigentümliche Stimme machte sie zu einem festen Bestandteil italienischer Volksmusik. Schlaflieder, Protestlieder und viele Lieder über ihre Heimat Sizilien gehörten zu ihrem Repertoire. Das letzte, das sie 1987 in einem Radiostudio in Palermo eingesungen hat, das heißt Quanu Moro. Wenn ich sterbe, singt meine Lieder. Ihr sollt sie nicht vergessen und sie für alle anderen weitersingen. Das singt Rosa Balistreri.
Quando moro, non mi dici di missa.
Am Ende des Jahres, da nehmen wir uns heute in Domradio Reisen Zeit für Rückblicke und Ausblicke. Jetzt geht es um einen Ausblick. Der Blick geht gen Süden auf die größte Insel im Mittelmeer, die eigentlich der Überrest einer Landbrücke ist, die einst Europa und Afrika verbunden hat. Wir blicken nach Sizilien, eine Insel, die bis heute einen zwielichtigen Ruf hat, als Mafia-Hochburg verschrien ist. Aber Sizilien, das ist natürlich viel mehr. Das sind atemberaubende Landschaften, glasklares Meer, jahrtausende alte Kultur und gastfreundliche Menschen. Eine Brücke zu all den schönen Seiten Siziliens baut seit 10 Jahren die Reiseveranstalterin Sibylle Janssen. Und wie sie diese Brücken baut seit 10 Jahren und wie sie das im nächsten Jahr tun will, das erzählt sie uns jetzt selber. Schön, dass Sie da sind. Hallo.
Hallo, guten Tag. Ich freue mich, dass ich hier sein kann. Und ich freue mich auch, dass ich diesen Ausblick machen kann. Nächstes Jahr ist also mein Jubiläumsjahr und das widme ich eigentlich wirklich ganz meiner Erde, meinem Land, und das ist Sizilien, da gehöre ich hin.
Ja. Da gehören Sie hin, warum?
Das kann ich Ihnen kaum sagen, aber ich habe, gestern hat jemand gesagt, du hast nicht Sehnsucht, sondern du bist süchtig. Also ich weine, wenn ich wegfahre, und die Vorfreude, wenn ich wieder hinfahren kann, ist unendlich.
Gibt es da spezielle Orte, wo Sie sich besonders zu Hause fühlen?
Ja, es gibt spezielle Orte. Es gibt eigentlich 3 Gegenden hauptsächlich. Das eine sind die Liparischen Inseln, da arbeite ich auch schon seit 17 Jahren. Das sind halt die 7 Perlen des Mittelmeeres. Und dann habe ich mich in den Westen von Sizilien verliebt, den keiner kennt. Dort gibt es auch wunderschöne Inseln, da gibt es viele alte Traditionen. Und vor allen Dingen, ich glaube, das ist das, was mich besonders berührt. Das ist, dass da Afrika oder Arabien, der Okzident, auf den Orient trifft. Also West und Ost und das Konglomerat und das, was daraus entsteht. Und das, was dort auf den ganz, ganz alten Wurzeln einfach auch die Zukunft ist, die uns dort entgegenkommt. Das ist das, was sich mit dem Westen verbindet.
Und zum Beispiel in diesem Westen, wo merken Sie das denn ganz besonders?
In Trapani. Trapani ist eine Stadt, die man hier kaum kennt und die leider auch noch schon immer lange den Ruf hat, mafiös zu sein. Klar gibt es die Mafia auf Sizilien, sie gibt es aber auch, glaube ich, in Moskau und sie gibt es wahrscheinlich auch hier in Köln. Nicht wahrscheinlich, sondern mit Sicherheit. Und mich als Touristen und auch als ein Mensch, der dort arbeitet und Touristen hinbringt, wir haben mit der Mafia natürlich nichts zu tun, wobei ich wirklich besonderen Wert drauf lege, dass ich versuche, mit Herbergen, Hotels und Anlagen und Bed and Breakfast und also mit den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, dass die sich explizit gegen die Mafia aussprechen und auch sagen, dass sie nichts damit zu tun haben. Das ist für mich sehr wichtig.
Also Sie wollen in Ihren Reisen, die Sie veranstalten, Gruppenreisen, eben auch Brücken bauen, damit die Menschen Sizilien besser verstehen und vielleicht so lieben lernen wie Sie. Wie machen Sie das denn?
Also ich mache das unbedingt so. Ich bin jetzt in das Herz Siziliens vorgestoßen. Ich war jetzt in den Bergen. Die meisten Menschen, die nach Sizilien fahren wollen, möchten Tempel sehen, möchten also die Kultur haben, die großen Mosaiken. Oder sie möchten das Meer haben, weil man denkt, wir fahren ins Warme und wir wollen ans Meer, wir wollen Strand. Sizilien hat auch Berge. Ich komme jetzt gerade aus den Bergen zurück und ich war in einer Gegend, es sind 21 Geier über mich gekreist. Es sind kleine schwarze Schweine wild rumgelaufen. Und einfach diese Hirtenlandschaft, auch mit der Musik, die damit zusammenhängt, bei mir hat jede Reise auch viel. Ich möchte auch gerne Musik haben, dass meine Gäste kennenlernen, wozu tanzen eigentlich die Menschen, die hier leben? Wozu bewegen sie sich? Wozu treffen sie sich? Und ich war in einem kleinen Bergdorf, da treffen die sich jeden Abend auf dem Platz und machen Musik. Junge Menschen, nicht irgendwie Menschen über 60, die keine Arbeit mehr haben, sondern auch junge Menschen. Und das bewegt mich einfach.
Und wenn Sie mit Touristen unterwegs sind, kommt man diesen Menschen auf den Plätzen denn nah oder bleibt man doch eher außen und Zuschauer?
Mein Motto ist, mit mir können Sie hinter die Kulissen gucken und ich führe Sie zu meinen Freunden. Sie kommen mit mir zu meinen Freunden und ich verspreche Ihnen, wir landen unter Umständen auch in einem Wohnzimmer, wo dann die Mama oder der Freund mit uns kocht und die mir einfach Sachen zeigen, die sie ohne mich tatsächlich nicht zu sehen kriegen, weil ich einfach mit den Menschen befreundet bin und weil ich weiß es ja nicht, was mir da entgegenkommt, aber ich denke jedes Mal, es ist unfassbar. Mir öffnen sich auf Sizilien Tor und Tür und ich lerne Menschen kennen, die zum Beispiel eine ausgestorbene Rasse von einer Ziegenrasse neu gezüchtet hat oder vom Aussterben bewahrt hat. Und jetzt gibt es wieder 600. Und jetzt versuche ich das zum Beispiel, dieser tolle Käse, den diese Ziegen machen, dass meine Gäste sehen, wie man den herstellt, vor allen Dingen, wie der schmeckt und natürlich auch den richtigen Wein dazu und dass wir hier den auch mal in Deutschland vermarkten können. Also ich möchte einfach wirklich, wie Brücken Sie schon bauen. Sagen, die Brücken bauen. Ich möchte einfach, und zwar von Mensch zu Mensch.
Und wenn wir jetzt nochmal bleiben bei dem Thema Ausblick auf nächstes Jahr, Sie haben gesagt, Sizilien, da werden Sie auf alle Fälle sehr lange unterwegs sein. Gibt es irgendwas, wo Sie sagen, also das habe ich mir schon so lange gewünscht, da möchte ich gerne mal hin auf Sizilien, das möchte ich noch kennenlernen?
Nee, also es ist so, mein Traum ist eigentlich, einen Bus zu haben, den zu fahren oder ein Fahrrad zu haben, 4 Wochen kreuz und quer, Nord, Süd, Ost, West, auf den Ätna, in den Ätna. Mit mir kann man in den Ätna reingehen, weil ich Grotten kenne, die kein anderer kennt. Da habe ich Helme, die lagern da, die warten ja auf mich. Ich würde wahnsinnig gerne mal zur Mandelblüte im Februar nach Agrigento. Ich muss nach Trapani und ich finde so oder so immer was Neues. Wissen Sie, ich habe noch keinmal in den 10 Jahren die gleiche Reise angeboten, noch nie, weil ich neue Menschen kennenlerne, weil diese mich weitervermitteln und sagen, wie, den kennst du
genau,
noch nicht.
Genau. Und diesen ganz besonderen Menschen haben Sie auch gerade erst kennengelernt. Er ist Friseur und den wird uns Sibylle Jansen gleich vorstellen, weil auch dorthin geht vielleicht eine der nächsten Reisen im nächsten Jahr. Sibylle Jansen ist heute bei uns. Sie veranstaltet Reisen nach Sizilien, Reisen für Gruppen per Fahrrad, zu Fuß, mit dem Bus, zu Tempeln, zu Städten und auch immer wieder zu Menschen, die die Insel vorstellen und auch ja sinnlich erlebbar machen. Und Frau Jansen, da stellen Sie uns jetzt jemanden vor, mit dem haben Sie eine ziemlich große gemeinsame Schnittmenge, denn es ist so quasi ja ein Künstler an der Schere.
Ich habe jetzt auf Sizilien meinen Friseur gefunden. Das heißt, ich darf alle 10 Wochen spätestens, hat er gesagt, soll ich wiederkommen. Der wohnt in den Bergen, in den Nebrodi. Das ist ein Naturschutzgebiet. Neben dem Madonie, den Nebrodi und der Naturpark am Ätna sind es die 3 größten Naturschutzgegenden Siziliens. Und in den Nebrodi gibt es einen kleinen Ort, der heißt Longi, der auch auf Sizilien nicht richtig bekannt ist. Und Angelo Pidala lebt dort, er kommt dort her, ist dort als Kind einer Bauernfamilie groß geworden, dann Friseur geworden, hat 20 Jahre in Cinecittà in Rom gearbeitet. Das heißt, er hat von Cindy Crawford bis allen die Haare geschnitten für die Filme. Und inzwischen hat er eine Art Bed and Breakfast. Man schläft in Zelten, aber auf Betten. Und man kann dort alles, was mit Landwirtschaft zu tun hat, mit ihm zusammen erleben. Das heißt, wenn Weinernte ist, dann wird mit den Füßen der Wein gemanscht und gepresst. Wenn das Korn geerntet wird, dann wird mit dem Pferd gedroschen und alles wird mit Festen gemacht. Das heißt, er zelebriert das, damit man noch sieht, wo unsere ganzen Nahrungsmittel herkommen. Er kocht unglaublich gut und es ist auch so, dass die nebrodische Küche sehr, sehr besonders authentisch ist. Man arbeitet wohl mit Kräutern und Gewürzen, aber eigentlich nimmt man, wir haben das neulich mit meiner kleinen Gruppe gemacht. Die haben gesagt, geht in den Garten und erntet. Das war der 8. November. Also haben wir die Tomaten geerntet, wir haben den Fenchel geerntet, wir haben die Zwiebeln geerntet. Dann haben wir eine schöne Pasta gekocht, dann hat er uns den Wein dazu gegeben, dann haben wir die Oliven geerntet, dann hat er gesagt, was er mit den Oliven macht. Er hat seinen eigenen Käse, er hat seine eigenen Schweinchen und meine Vorstellung ist auch, dort wirklich so ein bisschen kulinarische Reisen anzubieten, vom Obstgarten oder vom Gemüsegarten auf den Teller, beziehungsweise vom Schwein in die Wurst. Und außerdem habe ich gedacht, dass ich das gerne mit Sprachreisen verbinden möchte, dass man also praktisch arbeiten, teilnehmen am normalen Leben, Sprachen lernen und dazu gehört dann auch zum Friseur zu gehen.
Und die Frisur sitzt?
Die ist super. Ich habe sowas noch nie gehabt. Ich bin aufgewacht am nächsten Morgen und ich habe ganz schreckliche Schnittlauchhaare. Dann bin ich noch 4-mal ins Meer zum Schwimmen gegangen, bin nach Hause gekommen. Meine Tochter holt mich am Flughafen ab und sagt, Mama, was hast denn du für einen tollen Haarschnitt? Und da hing noch das ganze Salz drin. Ich finde es einfach immer noch gut.
Und was hoffen Sie denn, dass die Gäste dann von einer Reise, was für ein Siziliengefühl die mit nach Hause nehmen?
Die Herzenswärme der Menschen, diese unglaubliche Gastfreundschaft, dieses einfach wirklich warmherzig, die Lebensfreude mit, die darauf auf diesen ganz alten Wurzeln aufbaut. Da gibt's, also es ist ja wirklich, Lipari ist mit Jericho die älteste Stadt der Welt, 6000 Jahre Geschichte nachweisbar. Und auf so altem Boden mit Freude und mit einem politischen guten Selbstverständnis, sozialverantwortlich, einen umweltverträglichen Tourismus zu machen, die Kleine zu unterstützen und nicht die Großen. Nicht nur auf Beziehungen aufbauen, die irgendwas mit wirtschaftlichen Gründen zu tun hat, sondern weil es einfach nette Menschen sind, die ihre Kinder dort großziehen und deren Kinder eigentlich eine schöne Zukunft auch auf Sizilien haben sollen, mit der Unterstützung, die ich bringe, was ich dazu beitragen kann in meiner Arbeit.
Also wer eine begeisterte Sibylle Jansen mal begleiten will nach Sizilien, man kann dann die Reisen alle nachgucken, auch im Internet. Das ist die Seite www.siabella.de. Kann man auch noch bei uns auf der Homepage dann eben nachgucken. Und da gibt es Reisen das ganze Jahr durch. Sizilien, der Westen, die Rundreise, die Gipfel. Und wie gesagt, Frau Jansen ist auch sehr bereit für Anregungen. Vielen Dank, dass Sie da waren und dass Sie uns auch ein bisschen das Herz schon geöffnet haben für diese wunderbare Insel Sizilien. Dankeschön.
Ich danke Ihnen.
Zum Jahreswechsel riskieren wir in Domradio Reisen jetzt mal einen Blick in die Sterne. Liebe, Beruf, Gesundheit. Wer meint, er kann da was aus den Sternen für die Zukunft lesen, für denjenigen lohnt sich vielleicht, nach Teneriffa zu reisen. In das einzige Hotel oben im Teide Nationalpark, das Parador del Teide. Denn da oben, da ist die Luft so klar und die Lichter der Städte so weit weg, dass sich der Himmel zeigt, wie wir ihn in unserer modernen Welt nur noch selten zu sehen bekommen. Mit Millionen und Abermillionen von kleinen Lichtpunkten auf dem schwarzen Firmament. Und wenn es dann dunkel wird, raus aus dem Hotel und das Auge ran an ein Teleskop und ein bisschen Geduld.
Nada.
Nichts. Ich sehe nichts. Doch, das sieht aus wie eine Decke oder vielleicht eher wie eine Wolke. Und in der Mitte ist ein weißer Punkt.
Nächtliche Himmelsbeobachtung auf Teneriffa. Eine Sternlehrstunde mit Francisco Roca. Früher war er Informatiker in Barcelona, heute ist er mit seinem Teleskop als Starguide, also als Sternenführer unterwegs, auf den Kanarischen Inseln.
Wir stehen hier zu Füßen des Teide, des höchsten Bergs der Kanarischen Inseln und ganz Spaniens. Über uns ein Sternenhimmel wie im Bilderbuch, mit unendlich vielen Sternen. Die Milchstraße haben wir direkt über unseren Köpfen und all diese Sterne leuchten hell und sind klar zu erkennen. Wir sind hier einfach an einem der besten Orte zur Sternbeobachtung in ganz Europa. Ja, sogar an einem der besten weltweit.
Weil die Luft hier so rein ist und weil es weit und breit keine Großstadt gibt, die mit künstlichen Lichtern das Leuchten der Sterne in den Schatten stellen könnte. Hier oben, mehr als 2000 Meter über dem Meeresspiegel, herrschen wahrhaft himmlische Ruhe und Dunkelheit. Über die majestätische Silhouette des Vulkans Teide wölbt sich weit der schwarze Nachthimmel, über und über mit kleinen und größeren Lichttupfen besprenkelt. Francisco zeigt der Gruppe, was es wo auch schon mit bloßem Auge zu entdecken gibt.
Da oben ganz nah am Gipfel des Teide sehen wir den Polarstern. Ein Stück links davon kann man den Planeten Jupiter erkennen, der besonders hell leuchtet. Und die auffälligsten Sternenformationen sind heute Cassiopeia, fast direkt über unseren Köpfen, Pegasus, direkt über uns, das Sternenbild des Schwanes und da hinten sind die Plejaden und ein bisschen später käme der Orion.
Auf den Orion warten die Sterngucker heute Abend nicht. Sie freuen sich lieber über die vielen Sternschnuppen und halten dann Ausschau nach Andromeda. Der Galaxie übrigens, die am nächsten an unserem Sonnensystem liegt.
Man kann sie sogar mit bloßem Auge erkennen. Mal sehen, ob ich sie finde. Ja, hier, neben diesem klitzekleinen Stern. Könnt ihr es jetzt sehen? Nein, nicht so direkt schauen. Seht ihr sie? Nein? Doch, sieht aus wie eine kleine Wolke. Wenn ihr sie mit bloßem Auge erkennt, dann bedeutet das, dass ihr mit euren Augen 3 Millionen Lichtjahre weit gucken könnt. Die Andromeda-Galaxie ist die größte und am weitesten entfernte, die man mit bloßem Auge erkennen kann.
Aber schon um den Andromeda-Nebel nebenan ausmachen zu können, muss man nachhelfen. Kein Problem, dank Franciscos modernster astronomischer Ausrüstung.
Ich habe mein digitales Teleskop dabei. Damit können wir uns viele, viele Himmelskörper erkennbar vors Auge holen. Und bei der Sternenbeobachtung zeigen wir den Leuten vorher auf dem Laptop, was es gleich zu sehen geben wird.
Gleich wird es das Sternenbild des Schwans sein, das Francisco den Leuten vors Objektiv holen will. Ein erster Eindruck auf dem Computer, dann wird es echt.
Ah, claro, no son la misma palabra.
Este que vamos a ver es el, y es el pico del cisne. El cisne es esta constelación.
Der Stern, den wir da gerade sehen, der heißt Schnabel, Schnabel des Schwanes. Schwan ist diese Sternenkonstellation, auch genannt Kreuz des Nordens. Für die Griechen hat das ausgesehen wie ein Schwan, fragt nicht warum. Da ist der Schwanz, die Flügel, der Körper und der Kopf.
Francisco erzählt vom Leben und Sterben der Sterne.
Jetzt schauen wir uns einen planetarischen Nebel an. Das ist das, was entsteht, wenn ein Stern stirbt. Und dann werden wir auch noch einige Galaxien sehen.
Und jedes Mal heißt es wieder, die Augen zusammenkneifen, ins Okular des Teleskops gucken und sich langsam orientieren.
Sehe ich mehr so einen breiten Streifen, wie so eine kleine Milchstraße oder sowas, aber sehr diffus.
Was sollen wir denn jetzt sehen?
Eine Galaxie, ne?
Ich sehe nichts. Gar nichts, es ist komplett dunkel.
Ja,
ah, da genau.
Eine Galaxie,
langsam. Ja, die Milchstraße ist eine Galaxie. So ist es.
Galaxien und Planeten, Sonne, Mond und Sterne. Entfernungen, die mehrere Millionen Lichtjahre betragen. Franziskus Erläuterungen dazu sind faszinierend. Und fantastisch ist das, was da hoch oben am Firmament leuchtet und funkelt und glänzt. Die Geheimnisse des Universums, so nah und doch so fern. Dies ist der richtige Ort, der richtige Moment, um über Ewigkeit nachzudenken.
Ja, da kann man schon mal so ein bisschen pathetisch werden. Hilde Reginita hat sich auf Teneriffa zwar nicht die Sterne vom Himmel holen lassen, aber immerhin ein paar von ihnen erklären lassen. Und ob wir an Silvester in die Sterne gucken können, darüber reden wir gleich noch hier in Domradio Reisen.
Domradio Reisewetter.
Ja, und im Studio ist jetzt unser Wetterexperte Stefan Quielitz. Gucken wir erstmal auf das Wochenende. Bleibt das Wetter so, wie es ist, kann man eigentlich nicht meckern. Ist kein Winter, aber naja.
Morgen, Samstag ist eigentlich ein ganz ausnahmsreicher Tag, weil nämlich es kommt mal kein frischer Regen wie am Donnerstag und Freitag Nachmittag von Westen, sondern morgen ist es mal trocken und es ist hell. Und in fast ganz Deutschland hat die Sonne auch ziemlich Chancen durchzukommen bei so milden Temperaturen im Westen von 10 Grad. Also es ist morgen ein richtig schöner Ferientag, außer dass es kein Wintertag ist, ist er schön. Da kann man schöne Ausflüge machen. Und so weiter. Also der Samstag kommt richtig goldig
dahin. Steigt das Hochwasser vielleicht nicht so stark an wie befürchtet? Nee. Und wie geht es dann am Sonntag weiter?
Sonntag ist dann schon wieder ein bisschen eingeschränkt. Da kommt von Westen her so ein bisschen Niederschlag herein. Da ist der Himmel also schon wieder ein bisschen verhangen. Es bleibt dann nur im Südosten schön. Der ist schon wieder ein bisschen eingeschränkt, so ein bisschen typischer. Da muss man schon wieder schauen, was von Westen kommt.
Und dann gucken wir natürlich, was kommt von Westen, von Osten, von Norden, wenn wir an den Jahreswechsel denken. Da gibt es ja zwei Fragen, die geklärt werden müssen. A, können wir Böller schießen, weil es nicht regnet? Und B, können wir vielleicht die Zukunft, du weißt schon, Liebe, Gesundheit, Beruf, in den Sternen gucken, weil keine Wolken da sind?
Ja, das ist ein bisschen schwierig. Da musst du irgendwie gucken, wo du hinfährst. Das Wetter ist sehr extrem unterschiedlich. Am Silvestertag, auch am Sonntag schon, so deutet sich das an. Wir haben einen unglaublichen Sturm und Wind über der Nordsee. Da ist es auch sehr auch regnerisch, ungemütlich. Am Silvestertag, also da braut sich was zusammen, das Sturmtief schippt da einiges rüber. Und in Südostdeutschland, also Richtung Bayern unten, da ist es so richtig, wie man sich so einen Silvestertag vorstellen kann, relativ freundlich. Da kommen nachts auch ein bisschen die Sterne hervor und da ist es auch ein bisschen frostig in der Nacht. Also das ist so richtig schön idyllisch. Und je weiter man nach Norden kommt, desto ungemütlicher wird es. Bei uns in der Mitte ist es so irgendwie nichts Halbes, nichts Ganzes. Da bläst ein bisschen der Wind, da sind Wolken und da zieht zumindest dieser Rauch von den Raketen gut ab. Aber,
und ich muss mir aber doch Gedanken machen, schieße ich die Raketen mit dem Wind oder gegen den Wind? Sollte ich welche schießen?
Das ist das Problem, das ich auch bisher nicht gelöst habe. Also ich würde mal sagen, so ein bisschen leicht gegen den Wind, dann kommen sie ungefähr an der Stelle wieder runter, wo man sie abgeschossen hat. Ne?
Und gucken wir auch schon mal in den Anfang des neuen Jahres?
Ja, Neujahr, da ist ähnlich wie Silvester, also da im Südosten Bayerns, es ist noch so gerade freundlich, da zieht aber dann wieder neuer Regen, beziehungsweise ab 500, 800 Meter auch Schnee wieder auf. Der Tag ist ja verhangen, der Neujahrstag. Da muss man dann schon Richtung Südeuropa, Richtung Balkan ist es freundlich. Und weil es im Norden so stürmisch ist, bläst, kommt da auch immer wieder mal blauer Himmel so vorbeigehuscht am Neujahrstag, zum Beispiel über Großbritannien. Voraussichtlich mal blau der Himmel, bevor dann der neue Regen wutsch wieder aufzieht.
Also es geht jetzt eigentlich ganz unspektakulär weiter und ist doch auch schön, dass wir das neue Jahr nicht mit irgendwelchen Wetterkatastrophen beginnen. Finde ich super.
Und wir brauchen nicht streuen.
Wir brauchen nicht streuen.
Und schieben und schippen.
Dankeschön, Stefan Quielitz, dass du diese Informationen jetzt hier für uns gestreut hast, und einen guten Rutsch wünsche ich auch schon mal.
Danke.
Falls Sie im nächsten Jahr mal reisen, aber möchten aber nicht am Strand liegen oder sich von Reiseleitern was erzählen lassen wollen, sondern Sie lieber selber was machen möchten, Musik zum Beispiel, also singen, Trompeten oder Trommeln, dann wäre jetzt die Chance, sich zum Beispiel in Paris zu bewerben als U-Bahn-Musiker. Denn jetzt Ende des Jahres finden die Castings statt. Aus etwa 1000 Bewerbern werden die Besten ausgesucht, aber die Anstrengung lohnt sich. Immerhin haben die Musiker dann mehr als 5 Millionen potenzielle Hörer, die täglich die 14 Linien der U-Bahn nutzen. Das ist ja fast wie beim Domradio. Allen 14 Millionen Hörern sage ich jetzt erstmal danke fürs Mitreisen. Machen Sie es gut. Vielleicht in der Pariser U-Bahn oder am Strand. Auf alle Fälle auch hier bei uns in Domradio Reisen. Da geht es ja nächstes Jahr weiter. Ich wünsche Ihnen erstmal einen guten Rutsch. Mein Name ist Heike Sikoni. Tschüss, machen Sie es gut.